läuft. Ja, liebe Freunde, wir sind jetzt schon ziemlich gegen Ende des zweiten Schöpfungstages. Wir haben sehr ausführlich eben besprochen, wie hier eine Gliederung, könnte man sagen, der Seelenwelt, der Astralwelt stattfindet. Also das wird hier sehr stark besprochen. Also dieses Scheiden der Wasser, diese Wasser sind ja nicht als äußere Wasser zu nehmen, im Grunde nicht einmal noch als etwas Ätherisches oder Elementares im Sinne der Elemente, sondern es ist eigentlich ganz im Seelischen, was sich abspielt. Also eine Scheidung der Seelenkräfte, höherer und niederer Seelenkräfte, aufsteigender und absteigender Seelenkräfte. Im Mayim sind die irdischen Wasser, könnte man sagen, also die mehr zur Verhärtung neigen, die mehr zum Egoismus neigen, die dann irgendwann einmal bis in die Triebhaftigkeit hineingehen werden, jetzt noch nicht, aber doch also die zur Verdichtung neigen, was aber eine Voraussetzung auch dann ist für die Verkörperung des Menschen oder überhaupt für die Verkörperung verschiedener Wesen. Also wenn das nicht vorher stattfindet, dann können sich zumindest beseelte Wesen nicht verkörpern und ja, eigentlich gilt das auch für die Pflanzen, weil auch die Pflanzengestalten werden ja jetzt im Seelischen zunächst einmal vorbereitet, dann am nächsten Schöpfungstag, also am übernächsten eigentlich. Na, am nächsten, dritten. Na, vierten. Gut. Was wir noch nicht genauer besprochen haben, dieser Begriff, der vorkommt, Rakia, diese Feste. Also ist ja ein sehr geläufiger Begriff, also die Götter schufen eine Feste am Himmel, die scheiden sollte eben zwischen den Wassern oben und den Wassern unten, und auf dieser Feste werden dann später auch die Sterne befestigt und so weiter. Also könnte man sagen, eine sehr, sehr materialistische Vorstellung, also der Mauer baut oder irgendeine so Wildkugel aus Glas oder so, was die Sterne montiert haben. Also die Frage ist, was ist mit dieser Feste gemeint? Im Lateinischen wird es dann übersetzt als Firmamentum, also was auch von Firm, von Fest kommt. Im Hebräischen heißt es eben Rakia, Rakia. Also mit einem Resch beginnend, diese, da ist eine starke rollende Bewegung, da ist also eine, wie soll ich sagen, starke astrale Kraft, könnte man sagen, drinnen, die so im Kreis herumläuft, also eine starke Drehbewegung ist da auch drinnen. Und im K ist etwas drinnen, was eine Grenze schafft, also etwas, was Trennendes. Wobei es eben geschrieben wird im Hebräischen mit einem Kof. Ein Kof, das würde also entsprechen unserem Kwe in etwa. Also das heißt unserem Ku. Das heißt, es ist also eine etwas weichere Form des K. Es ist ein bisschen abgemildert. Es ist nicht ganz so streng. Wird aber eigentlich jetzt im Hebräischen, im Neuhebräischen im Grunde gleich gesprochen. Also ob es das Kof oder das Kaff ist, da gibt es das Kaff auch, das ist das dann mit dem harten Laut, aber wird im Grunde gleich ausgesprochen. Früher wahrscheinlich wurde es ein bisschen differenziert, weil sonst gäbe es auch nicht zwei Zeichen dafür. Aus dem Kof ist dann tatsächlich auch, leitet sich letztlich unser Quee auch ab. Also eine astralische Bewegung in dem Resch drinnen, die in Form gebracht wird durch das K oder Q, also eine formbildende Grenze zieht. Und in dem Ganzen drinnen Rakia, das I, das J eigentlich, das dahinter steht, das also hier zum I noch vokalisiert wird, weil das J ist ja eigentlich im Hebräischen zumindest also eindeutiger Konsonant. Geschrieben werden ja überhaupt nur die Konsonanten, aber der in der Regel, also wenn nicht irgendwie anders angegeben, zum I vokalisiert wird. Rakia. Also, und was steckt in dem J drinnen? In dem J haben wir schon öfters gesagt, das ist eigentlich der, im hebräischen Alphabet, zumindest nach kabbalistischer Ansicht, steckt da der Ursprung aller Buchstaben drinnen. Also alle Buchstaben sind nach kabbalistischer Ansicht aus dem J, dem kleinsten Buchstaben, das ist ja nur so Apostrophen, entsprungen und können letztlich daraus auch als die Zeichen abgeleitet werden irgendwie, aber was steckt da drinnen? Da steckt die Ich-Kraft letztlich drinnen. Ist eigentlich ein Symbol für die Ich-Kraft. Also für den geistigen Einschlag, der da hineinkommt. Und aus dem fließt dann alles andere. Also das heißt, da ist der schöpferische Geist dahinter, weil der ist es, der jetzt dieses Astralische formt. Also in dem Wort Rakia drückt sich aus, astralische Kraft ist da, stark bewegte astralische Kraft, die in eine Form gebracht wird. Und wie diese Form ist, wird bestimmt, also durch das, was aus dem Ich, aus dem höheren Ich, der Elohim jetzt fließt. Im Wort Jahwe ist ja auch dieses J drinnen, da ist also auch diese Ich-Kraft drinnen. Oder in dem Gottesnamen Ich bin, der Ich bin, Ehe, Ascher, Ehe, in dem Ehe ist auch das J drinnen. Also das ist dieses große Welten-Ich, das dahinter steckt, also wo letztlich der Christus dahinter steckt in Wahrheit, der durch die Gemeinschaft der Elohim dann wirkt. Am Ende des Wortes noch ein A, also und zwar diesmal nicht das Aleph, das zum A vokalisiert wird, also Aleph ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet, ist aber eben kein Vokal, ist also kein A in Wahrheit, haben wir schon öfters darüber gesprochen, sondern ist ein Art Stimmansatzlaut. Also wenn man zu sprechen beginnt, ansetzt oder auch absetzt während des Sprechens. Also wenn man sagt, im Winter werden die Scheiben vereisen, dann spreche ich vereisen in einem Wort durch. Aber ich würde jetzt auch gerne verreisen, dann habe ich einen Stimmabsatz drinnen. Und dieser Stimmabsatz verreisen, also dass ich neue Ansätze zu sprechen, das ist eigentlich das, was hinterm Aleph steckt. Das heißt, wir haben es in unserer deutschen Sprache im Grunde auch drinnen, nur haben wir kein Buchstaben oder kein Zeichen dafür. Wir machen es einfach so. Bei den Hebräern wird das ganz besonders eben durch das Aleph einerseits betont. Hier ist es aber nicht das Aleph, das am Ende des Wortes steht, Rakia, sondern da ist es das sogenannte Ayin. Ist also ein ähnliches Zeichen, ist aber ziemlich weit unten im Alphabet, hat aber im Grunde praktisch dieselbe Funktion wie das Aleph. Es wird also zumindest heute weder in der Aussprache noch in der Verwendung besonders unterschieden. Der Unterschied aus geistiger Sicht ist, dass das Aleph in Verbindung steht als Sprachzeichen auch, also das heißt als Buchstabe, aber auch als Laut, der dahinter steckt, mit diesen sogenannten drei Müttern, über die wir schon gesprochen haben. Die drei Mütter, die, also es gibt drei Buchstaben, die als Mütter gelten in der Kabbala, wir werden dann das nächste Mal darüber noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Das ist das eine, ist das Aleph, das für das Seelische steht. Dann das Shin, also dieses dreizackige Zeichen, das für das Geistige steht, für das Feuerelement auch steht, während Aleph für das Seelische bzw. für das Luftelement steht. Und dann gibt es noch das Mem, das M, das im Wort Maim auch drinnen ist, also Wasser, und das steht auch für das Wasserelement zum Beispiel. Also man kann sagen, diese drei Mütter stehen einerseits für das Feuer-, Luft- und Wasserelement. Sie stehen aber in einem weiteren Sinn, also auch für diese Planetenzustände, auf denen diese Elemente überhaupt gebildet wurden. Das Feuerelement auf dem alten Saturn, das Luftelement auf der alten Sonne und das Wasserelement auf dem alten Mond. Also das heißt, mit den Müttern ist immer das gemeint, was aus der vergangenen Entwicklung herüberkommt in gewisser Weise. Was also vor der eigentlichen Erdentwicklung ist. Daher gibt es also für das Erdelement keine entsprechende Mutter, weil das ist erst jetzt, das ist das, was eben erst geboren wird durch die Schöpfung, könnte man sagen. Und dieses Ayin eben, das also praktisch genauso als Stimmansatz gesprochen wird wie das Aleph, beziehungsweise auch dann eben vokalisiert werden kann, ist also ein Zeichen, das dann häufig benutzt wird im Hebräischen, beides, sowohl das Aleph als das Ayin. Das Ayin wird so geschrieben wie ein Y ein bisschen, schaut wie ein Y ungefähr aus, wie so ein bisschen verschrobenes Y. Die werden häufig dazu benutzt, mit entsprechender Punktierung, um Vokale auszudrücken, verschiedene Vokale. Muss also nicht immer das A sein, deswegen kann auch anders vokalisiert werden. Also Rakia. Also von der Bildbedeutung her, aus den Lauten heraus, bedeutet es also im Hebräischen ein stark bewegtes, stark regsames Astralisches wird durch die Kraft des Geistes in eine feste Form gefasst, könnte man sagen. Das ist die Bedeutung, die dahinter steckt, hinter den Lauten. Also man darf sich jedenfalls unter dieser Feste, unter dem Firmamentum nichts gegenständlich Gegebenes vorstellen. Also weder irgendwas aus Glas oder Kristall oder sonst was natürlich, sondern es ist nur eine scheidende Kraft zwischen höherem und niederem Geistigen. Also der Steiner drückt das so aus, ich lese da mal ein Stückerle vor. Wollen wir also das, was weiter geschah, charakterisieren, so müssen wir sagen, die Elohim bewirkten durch ihr kosmisches Sinnen, dass in dem Tohu Wabohu eine Scheidung eintrat von zwei elementarischen Zuständen. Elementarisch heißt immer in der astralen Welt, also elementare Welt ist immer gleichbedeutend mit Astralwelt, das ist ein synonymer Begriff, der halt in der okkulten Ausdrucksweise oft so gebraucht wird. Hat also nicht unbedingt direkt was mit den Elementen, nämlich zu tun, man kann sagen, elementarische Welt, aha, das sind die vier Elemente. So einfach ist es aber nicht, sondern es ist also mit dem Ausdruck elementarische Welt, ist einmal grundsätzlich gemeint die Astralwelt, ist ein synonymer Begriff. Und elementarische Zustände bedeutet also vor allem einmal Trennung oder bedeutet Zustände im Astralischen, im Seelischen. Mit den Elementen hat es dann insofern natürlich etwas zu tun, als damit auch die Seelenkräfte gemeint sind, die hinter den Elementen stehen. Aber das ist dann das, was dahinter steckt. Also eine Scheidung eintrat von zwei elementarischen Zuständen. Der eine hatte die Tendenz, nach aufwärts zu dringen, dampfförmig zu werden. Das ist Wässriges in Gasiges sich umbildend. Das ist Wässriges in Gasiges sich umbildend. Aber jetzt wieder Wässriges und Gasiges ist wirklich nur ein vergleichsweises Bild, weil wir sind also im rein Seelischen, nicht einmal im Ätherischen. Also das heißt, es ist ein Bild für zwei verschiedene seelische Zustände. Was drückt das Gasige aus? Das Gasige drückt etwas aus, was expandiert, was in die Weite geht, was sich also seelisch ausweitet, sich verbindet letztlich mit der ganzen Welt, während das Wässrige eher etwas ist, was sich so tropfenförmig in sich beschließt, also eher die Abgeschlossenheit sucht, sich in sich abschließen will. Also das eine hatte die Tendenz, nach aufwärts zu dringen, dampfförmig zu werden. Das ist Wässriges in Gasiges sich umbilden. Das andere hatte die Tendenz, nach unten sich zu ergießen. Das ist Wässriges, das immer dichter und dichter sich zusammenschließt. Das ist der Tatbestand, der gewöhnlich in den modernen Sprachen dadurch ausgedrückt wird, dass man zum Beispiel im Deutschen sagt, die Götter machten etwas zwischen den Wassern oben und den Wassern unten. Also sie machten etwas, heißt nur, dass sie eine geistige Tat begangen haben, indem sie eben diese verschiedenen Seelenkräfte voneinander geschieden haben, aber sie haben keine Mauer aufgebaut. Ich habe Ihnen eben jetzt geschildert, was die Götter machten. Sie bewirkten innerhalb der Wasser, dass das eine Elementare die Tendenz hatte, nach aufwärts zu kommen, und das andere die Tendenz, nach innen zum Mittelpunkt zu gelangen. In dem sind natürlich wirksam auch diese Kräfte, die wir schon in dem Tohu Wabohu kennengelernt haben, am ersten Schöpfungstag. Also das heißt, das ist dort schon keimhaft vorhanden, das Ganze. Tohu war die Kraft, was eigentlich von einem Mittelpunkt ausstrahlt. Also eine Kraft, die von einem Zentrum ausgeht. Und Bohu ist die einhüllende Kraft, die von der Peripherie her einhüllend wirkt. Also das eine, das aus dem Zentrum ausstrahlen will in die Weite, das andere, das aus dem Umkreis kommend sich zusammenschließen will. Das sind ohnehin zwei Grundkräfte der Gestaltung in der Welt überhaupt. Also die kommen jetzt im Grunde einfach nur noch viel deutlicher heraus und differenzieren sich. Mit dem, was dazwischen ist, also zwischen dem Aufsteigenden oder nach außen gehenden und dem sich zusammenziehenden, mit dem, was dazwischen ist, ist nichts gemeint, was man mit der Hand anfassen kann, sondern es ist eine Scheidung vollzogen in Bezug auf zwei Kraftcharaktere, die ich Ihnen eben charakterisiert habe. Will man einen äußeren Vergleich dafür haben, so kann man sagen, die Elohim bewirkten, dass die Wasser nach der einen Seite nach aufwärts gingen, nach Wolkenform strebten, in den Weltraum hinausstrahlen wollten und dass sie nach der anderen Seite sich sammeln wollten auf der Erdoberfläche. Die Scheidung war also eine Art ideelle, eine geistige Scheidung eben. Deshalb ist das Wort, das in der Genesis steht für diese Scheidung, auch ideell aufzufassen. Sie wissen ja, dass die lateinische Bibel das Wort Firmamentum an dieser Stelle hat. Dafür steht in der Genesis das Wort Rakia. Dieses Wort bezeichnet durchaus nicht etwas, was man in äußerer, sinnenfälliger Weise deuten soll, sondern es bezeichnet eben die Auseinanderscheidung zweier Kraftrichtungen. Also nichts anderes. Also das heißt, diese feste Rakia ist nämlich selbst nicht einmal astralischer Natur, sondern rein geistiger Natur. Es ist eine rein geistige Kraft, die also vermag, diese astralischen Kräfte zu scheiden, wenn man so will, also zu scheiden zwischen den egoistischen Kräften und den altruistischen Kräften, zwischen den Sympathiekräften, die sich verbinden wollen mit dem ganzen Kosmos, und den Antipathiekräften, die sich zurückziehen wollen. Das ist jetzt ein Prozess, der hier angestoßen wird, könnte man sagen. Hier am zweiten Schöpfungstag, der aber sich fortsetzt. Fortsetzt eigentlich dann auch durch die weiteren Schöpfungstage hindurch, auch wenn dann nicht mehr gesondert davon gesprochen wird. Denn aus dem, was hier geschieden wird, entstehen letztlich die ganzen Planetensphären. Dadurch bilden sich die Planetensphären heraus. Also vorher haben wir noch eine ganz einheitliche astralische Masse, wenn man so will, mit dem sehr übertragenen Sinn Masse genannt, aber sie beginnt sich jetzt zu differenzieren. Und zwar, diese erste Scheidung, die auftritt, ist, wie soll ich sagen, überhaupt einmal die Scheidung, die zwischen stattfindet. Die allererste Scheidung ist die, dass eine Grenze gezogen wird, wirklich deutliche Grenze gezogen wird zwischen der astralischen Welt überhaupt und der geistigen Welt, die darüber steht. Das ist nämlich die allererste Grenze. Und alles, was innerhalb der astralischen Welt lebt, findet dann später in gewisser Weise auch seinen äußeren Ausdruck in dem, was wir heute halt als kosmische Welt um uns sehen, also bis hinauf zum Tierkreis etwa. Das heißt, diese Feste, die gezogen wird, als Grenze jetzt gezogen wird, ist letztlich die Grenze, naja, zu den höheren geistigen Bereichen, könnte man sagen. Also zu den geistigen Bereichen, nämlich aus denen wirklich die reine Schöpferkraft herunterkommt. Ich erinnere daran, dass wir haben uns schon mal beschäftigt oder öfter schon damit beschäftigt oder erwähnt, man kann also diese höheren Welten, von denen Rudolf Steiner spricht, also Astralwelt, niedere Geisteswelt, höhere Geisteswelt, also sprich niederes Devachan, höheres Devachan. Das kann man in gewisser Weise mit den Planetensphären, mit der Fixsternsphäre in einen gewissen Zusammenhang bringen. Und da ist es also so, dass die Astralwelt im Grunde hinaufreicht bis zur Sonnensphäre. Dort geht es dann über in die geistige Welt und das, was außerhalb des Tierkreises dann liegt, das geht sogar über das höhere Devachan noch hinaus. Also es gibt noch höhere Welten. Also man kann sagen, bis zum höheren Devachan, diese Weltbereiche haben noch einen gewissen Ausdruck in der äußerlich sichtbaren Welt. Und dann gibt es aber noch etwas darüber hinaus. Es gibt noch höhere Welten, also da gibt es den Nirvana-Plan und auch Buddhi-Plan und wie das dann Steiner genannt hat, also in Anlehnung an die indische Terminologie. Das sind Weltbereiche, für die sich kaum beschreibende Worte finden lassen, weil sie also einfach sehr weit jenseits unserer Vorstellungswelt liegen. Aber genau aus diesen Weltbereichen stammt die wirklich schöpferische Kraft, also das, was wirklich durch nichts bedingt ist, als durch sich selbst. Und aus diesen Weltbereichen, jenseits des höheren Devachans, stammt auch unser Ich letztlich. Weil von dort stammt das Ich der Elohim und Splitter, könnte man sagen, der Funken aus dem Ich der Elohim, wurden die Grundlage für unser menschliches Ich. Und das hat aber seine Quelle jenseits des oberen Devachans noch. Also dort, wo es in die Welt des Buddhi-Plans, des Nirvana-Plans und so weiter hineingeht, da gibt es sogar nicht den Parinirvana-Plan und den Mahaparinirvana-Plan. Also da wird es dann schon sehr, sehr undurchsichtig, die Geschichte für uns. Aber dort, von dort irgendwo kommen wir eigentlich her letztlich, unserem geistigen Kern nach. Und die allererste große Scheidung, also dieses erste Rakia, das da ausgesprochen wird, dass eine Feste entsteht, ist also im Grunde die Scheidung zwischen diesen Weltbereichen jenseits des oberen Devachans und allem, was darunter liegt. Da beginnt's. Und dann geht der Prozess weiter, indem alles dann, was also unterhalb des oberen Devachans liegt, dass das eben auch gegliedert wird und sich gliedert und dann später seinen äußeren Ausdruck eben in den verschiedenen Planetensphären findet. Und das ist eben ein stufenweise ein fortlaufender Prozess und der ist erst gegen Ende des vierten Schöpfungstages so weit fortgeschritten, so weit vollendet, dass dann die Astralwelt eine genügend differenzierte Gestalt angenommen hat, dass daraus sich dann Astralleiber für die Tiere bilden lassen. Dann erst, nämlich am fünften Schöpfungstag, also am Tag, der folgt, können beseelte Geschöpfe erschaffen werden. Vorher am vierten Schöpfungstag, jetzt haben wir die Antwort auf das, wo ich am Anfang immer zwischen dritten und vierten hin und her gesprungen bin, am vierten Schöpfungstag entstehen die Pflanzen. Wir werden dann gleich sehen, was die Vorbereitung auch dazu ist, also ein bisschen ein Vorblick schon. Aber jedenfalls diese Differenzierung der Astralwelt namentlich in die verschiedenen Planetensphären das beginnt jetzt eben am zweiten Schöpfungstag, vollendet sich im Wesentlichen oder zumindest in den wesentlichen Zügen, könnte man sagen. Natürlich geht die Entwicklung weiter dann auch noch, aber in den wesentlichen Zügen ist es am Ende des vierten Schöpfungstages da. Und dann können eben die Tiere herunterkommen. Sonst wäre das Astralische, das Seelische also noch nicht differenziert genug gewesen. Und vorher ist also während des vierten Schöpfungstages wird eben das große und das kleine Licht geschaffen, also Sonne und Mond als Sphären in dem Sinn treten jetzt heraus, also auch schon die Mondensphäre interessanterweise ist da auch schon vorhanden. Und ohne diese Mondensphäre hätten es also auch die Tiere nicht entstehen können. Die Tiergestalten selber hängen sehr stark also mit der Mondensphäre auch zusammen. Hängen sehr stark zusammen mit dem Lauf des Mondes, nämlich auch durch den Tierkreis. Also die Tiergestalt wird sehr stark bestimmt wie der Mond durch den Tierkreis durchläuft. Und wenn wir hier jetzt also von der Gliederung in Planetensphären sprechen, dann ist natürlich klar, dass man die Planetensphären, solange wir uns hier in der Seelenwelt bewegen, nicht als räumliche Gebilde verstehen dürfen. Weil das Seelische hat eigentlich nichts Räumliches. Also wenn von Größe oder Weite dieser Sphären gesprochen wird, dann kann die Größe dieser Sphäre, die Weite dieser Sphäre nur den seelischen Reichtum meinen, der sich in dieser Sphäre versammelt. Also das heißt, die größeren, die, wenn wir es jetzt äußerlich betrachten, wenn äußeren Sphären bedeuten, dass sie seelisch einfach reicher sind, reicher an Inhalt, beweglicher, innerlich seelischer beweglich auch sind, offener sind für die Einschläge, die aus dem Bereich jenseits des oberen Devachans kommen, also aus die, offen sind für diese schöpferischen Impulse, bildsam sind dadurch. Je enger die Sphären werden, desto fester, desto dichter werden sie auch, und das heißt, damit ist gemeint, desto weniger seelisch beweglich sind sie. Sie sind also viel, viel starrer und können daher also die Schöpfungsimpulse dann nicht mehr so stark aufnehmen. Stoßen sie bis zu einem gewissen Grad zurück und wollen lieber beharren in dem, was sie schon sind. Und das gilt dann am allerstärksten für die Erdensphäre. Also das Ganze müsste man sozusagen nach dem geozentrischen Bild betrachten, aber jetzt seelisch-geozentrisch betrachten. Und da ist die Erdensphäre die mit der im Grunde ärmsten Seelenkraft und mit der unbeweglichsten Seelenkraft. Das ist die Sphäre, in der wir leben. Das ist dieser Ort, wo wir sind, Haaretz, die Erde. Das ist also ein Bereich der größten Geistferne in gewisser Weise. Dieser Begriff Rakia, die Feste, das ist ja dann auch gegeistert durch die ganze mittelalterliche Kosmologie, hat auch in der antiken Kosmologie schon im Grunde eine Rolle gespielt, indem man eben vom Kristallhimmel gesprochen hat. Also das, was nämlich als erstes geschaffen wird, diese Grenze zwischen den schöpferischen Welten, die außerhalb des oberen Devachans liegen und allem, was darunter ist, das hat man immer als Kristallhimmel bezeichnet. Also schon bei den Griechen im Grunde tritt das auf. Und ist dann ganz stark also aufgegriffen worden in der mittelalterlichen Kosmologie und findet sich ganz deutlich ja dann etwa auch bei Dante in der Göttlichen Komödie. Also wenn er da die Struktur der Welt schreibt, da Da beschreibt er die 7 Planetensphären. Darüber ist als 8. Sphäre die Tierkreissphäre, also die Sternenwelt. Und dann kommt als 9. Sphäre kommt der Kristallhimmel. Und dann gibt es eben noch etwas, aber jenseits des Kristallhimmels, das ist das Empyreum. Das ist also die Welt, in der Gott wohnt. Also das heißt dort, wo die Quelle der ganzen Schöpfung ist. Das ist also jenseits des Kristallhimmels noch im Empyreum. Von dort kommt das geistige Feuer her, könnte man sagen. Pyr heißt ja Feuer, Empyreum heißt eigentlich im Feuer stehend. Und noch etwas ist interessant. Aus dieser Sphäre des Kristallhimmels oder auch eben was jenseits des Kristallhimmels ist, wieso ist man auf den Ausdruck Kristallhimmel gekommen, jetzt in der deutschen Sprache oder auch Firmamentum im Lateinischen, also wo es immer auf dieses Feste hingeht. Das Interessante ist, dass aus dieser Sphäre des Kristallhimmels einerseits eben kommen die Ich-Kräfte, also das, was wirklich der schöpferische Kern in uns ist, das andererseits aber von dort auch kommen die gestaltenden Kräfte, die im festen Erdelement, im kristallinen Erdelement wirken. Also das feste Erdelement ist gerade durch diese allerhöchsten Kräfte gestaltet. Nur ist es hier natürlich in der Erdenwelt zur Erstarrung gebracht. Also man könnte sagen, in den Kristallen, in den Mineralien sind allerhöchste schöpferische Kräfte eingefroren. Konserviert, wenn man so will. Und liegen da drinnen. Warten darauf, dann einmal irgendwann wieder daraus befreit zu werden. Aber das sind also höchste schöpferische Kräfte dahinter. Also es ist das, was scheinbar das Niederste ist, was das Tote ist oder als Totes erscheint in der Natur, ist im Grunde ein Bild der allerhöchsten schöpferischen Welten. Und man muss denken, wenn man sich so einen Kristall ansieht, dann geht es ja nicht nur um die äußere geometrische Form, die nur relativ simpel ist bis zu einem gewissen Grad, aber so ein Kristall ist ja durch und durch strukturiert in Wahrheit, durch und durch gestaltet, innerlich. Das sieht man halt nur nicht so, die verschiedenen Schichten, in denen er gestaltet ist. Manchmal bei so Quarzkristallen, Bergkristall, kann man das oft sehen, wie drinnen dann noch so einzelne Schichten sind. Vor allem wenn ein bisschen leichte Störungen drinnen sind, kommt das hervor, dann kann man sehen, wie da drinnen auch überall durch und durch gestalten sind. Aber das Geheimnis daran ist aber, dass sie trotzdem so regelmäßig sich ineinander fügen, dass das Licht problemlos durchgehen kann, bei so einem Quarzkristall etwa. Wenn die Strukturen zerstört sind, wenn sie zerbrochen sind, dann wird die ganze Geschichte trüb. Dann erscheint es vielleicht noch weiß, aber undurchsichtig. Also es ist so gebaut, dass dieser Kristall im Grunde auch ganz offen ist für das Geistige. Und dadurch geradezu als Wahrnehmungsorgan für das Geistige auch dienen kann. Tatsächlich könnte man sagen, sind die Kristalle die wesentlichen geistigen Organe der Erde, mit denen sie sozusagen in diese ganz hohe geistige Welt hineinblickt. Und jetzt haben diese irdischen Mineralien haben ja sogar ein Bewusstsein. Allerdings ein sehr dumpfes Bewusstsein. Ein Bewusstsein, das noch dumpfer ist als unser tiefster Schlaf. Und da ist schon für uns finster. Das ist jetzt noch eine Spur finster. Und Steiner nennt es dann manchmal eben auch das Todesbewusstsein, weil das Bewusstsein ist, dass die scheinbar toten Gegenstände haben, die Kristalle. Also dieses Bewusstsein ist sehr dumpf, sehr unterschwellig, aber es ist immens weit. Es ist immens weit, weil es reicht bis an die Grenzen des Kosmos, des sichtbaren Kosmos und im Grunde noch ein Stück darüber hinaus, nämlich in diese Sphäre des Kristallhimmels, der als solcher nicht mehr der räumlich fassbaren Welt angehört, der also keinen äußeren Ausdruck mehr in der räumlichen Welt hat. Also bis dort hinein reicht dieses Bewusstsein der Mineralien im Grunde. Und das Interessante ist, dass solche Dinge ja so ganz leise und ohne dass die Menschen es jetzt dann so genau deuten können oder auf diese Dinge beziehen würden. Aber in Wahrheit geistert das auch in die moderne Physik hinein. Nämlich insofern, als man längst erkannt hat, dass also auch die materielle Welt, die Atome oder Elementarteilchen oder wie man es nennen will, nicht als rein lokale, räumlich begrenzte Gegenstände aufgefasst werden können, sondern dass sie im Grunde eine Verbindung mit dem ganzen Kosmos haben und dass Wirkungen, die irgendwo im Kosmos oder Veränderungen, die irgendwo im Kosmos passieren, einen Nachhall hier im kleinsten Elementarteilchen zumindest haben können, nicht immer haben müssen, aber haben können. Also die klassisch-materialistische Schilderung, wo man so von einzelnen Teilchen spricht, die nebeneinander herumkugeln und sich nur äußerlich stoßen, die ist eigentlich widerlegt durch die moderne Physik, sondern es gibt weitläufige Zusammenhänge, die im Grunde aber nicht über räumliche Vermittlung laufen. Also man darf sich nicht vorstellen, jetzt tut sich irgendwas am Mars und jetzt ändert sich dadurch hier in meinem kleinen Atom, das ich da liegen habe, auch was. Dann darf man sich nicht denken, jetzt kommt ein Impuls da vom Mars oder vom Saturn oder wo immer herunter und bewirkt hier etwas, sondern es geht gleichzeitig und unmittelbar, ohne dass irgendwas durch den Raum eilt, weil eigentlich der ganze Kosmos immer als ein Ganzes reagiert. Das ist nämlich das Geheimnis dahinter. Der Kosmos ist und bleibt, auch wenn er noch so sehr in einzelne Gegenstände, in einzelne Atome oder sonst was zersplittert erscheint, er bleibt in Wahrheit ein Ganzes und er reagiert immer als ein Ganzes. Und das heißt, was immer auch irgendwo passiert, es hat seine Auswirkung überall. Vielleicht für uns nicht wahrnehmbar und vielleicht auch nur ganz klein und ganz wenig, aber es hat immer unmittelbar gleichzeitig ohne Zeitverlust Auswirkungen an allen Ecken des Kosmos. Also dieser Vorstellung nähert sich durchaus auch die Physik. Und das ist genau das, was aber steckt hinter diesem mineralischen Todesbewusstsein, dem Bewusstsein der toten Stoffe, wenn man so will. Das ist also unheimlich weit, weil es den ganzen Kosmos umfasst und noch ein Stück mehr. Und weil das aus derselben Sphäre aber kommt, diese Kräfte, die Kristalle, die Mineralien gestalten, weil das aus derselben Sphäre kommt, aus der auch das menschliche Ich stammt, gibt es auch diesen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen dem menschlichen Ich und dem physisch-mineralischen Körper. Da besteht also eine gewisse Wechselwirkung, ein starker Zusammenhang. Und das heißt also, ein Ich wie unser menschliches Ich kann man sich nur erwerben, wenn man wirklich in einen Körper hinuntersteigt, der aus diesem festen kristallinen Element besteht. Und das heißt auch, dass also die Ich-Kraft aber anderer, höherer geistiger Wesenheiten anders geartet ist, weil die nicht bis dorthin heruntergestiegen sind, nicht einmal die Elohim. Wir haben zwar den Funken des Ich von den Elohim und doch ist da aber in uns bereits etwas anderes geworden. Etwas, was in vielem, vielem natürlich viel, viel kleiner und gar nicht zu vergleichen ist mit dem Gewaltigen, was die Elohim gegeben haben, aber in einer winzigen Eigenschaft haben wir eine neue Eigenschaft dazu entwickelt, die also andere geistige Wesenheiten, auch die Elohim, nicht haben. Eben weil wir also versetzt sind in diese Welt, die auch äußerlich, in ihrer äußerlichen irdischen Gestaltung
aber ein Spiegelbild der höchsten schöpferischen Kräfte ist. Also dieser Kräfte, die aus dem Bereich jenseits des Kristallhimmels kommen, die von hinter dieser Grenze kommen. Das ist das Interessante, nämlich, weil vorher etwa die Mondenwelt, die alte Mondenwelt, die eine wässrige Welt war, die hat sehr hohe Impulse aufgenommen, aber nicht Impulse jenseits des Kristallhimmels. Von dort her nicht. Und wir leben in einer Welt, wo uns im Grunde äußerlich, gerade im festen, gestalteten, harten, toten Erdelement tritt uns etwas entgegen, was in gewisser Weise dieselben Kräfte in sich aufgenommen hat wie unser Ich. Also wir begegnen uns selber im Grunde dort, wo wir an die harten Gegenstände anstoßen. Oder einer völlig verwandten Kraft. Wenn wir nur im Wasser schwimmen würden, würden wir dieser Kraft nicht begegnen. Also wir begegnen ihr erst dort, wo wir wirklich ans feste Erdelement anstoßen, ans festgestaltete Erdelement. Also, das heißt, Materialismus, wenn man das ja wieder richtig auffasst, hat wieder was höchst Spannendes und führt wieder in ganz hohe geistige Bereiche hinein. Die Materie ist in Wahrheit nichts so Geistloses. Geistlos ist es nur, wenn man sie geistlos auffasst, dann und nur als eben irgendwelche Kugeln nimmt, also räumlich begrenzte, dann ist es etwas Geistloses. Aber in Wahrheit ist die Materie etwas, was aus dem höchsten Geistigen geschöpft ist, aber einmal eingefroren ist da unten, könnte man sagen. Also man könnte sagen, der Unterschied zwischen den geistigen Kräften, die uns am Ich wirken und dem, was uns in den Kristallen entgegentritt, ist der, dass in uns dieser Geist in höchster Lebendigkeit, in höchster Beweglichkeit vorhanden ist oder vorhanden sein sollte, sagen wir es vorsichtiger so, dass wir nicht gleich übertreiben. Und in den Kristallen ist er zur äußersten Erstarrung gebracht. Wartend, könnte man sagen, wartend. Kann uns aber gerade dadurch auch natürlich ein Vermittler werden, um Zugang zu diesen hohen geistigen Kräften zu bekommen. Und ich erinnere an die ganzen Kristallmeditationen und so, die es gibt und was auch Rudolf Steiner angeregt hat. Was jetzt nicht heißt, man soll in der Kristallkugel schauen und Hokuspokus machen, aber Meditation mit einem Kristall ist was sehr, sehr, kann etwas sehr, sehr Weitführendes sein. Weil reale geistige Kräfte da drinnen sind, mit denen man sich verbindet oder verbinden kann. Also das heißt, wir haben vor längerer Zeit einmal über die Farbmeditationen gesprochen. Die Farbmeditationen sind etwas, was sehr stark führt zu einem Bewusstsein der astralischen Welt. Nicht nur, weil die Farben in ihrer Realität, haben wir gesagt, sind eines der Grundmaterialien der astralen Welt, könnte man sagen. Also da gibt es diese Region der flutenden Reizbarkeit, ist eine relativ tiefliegende Weltbereich in der Seelenwelt. Aber dort sind diese Farben in ihrer eigentlichen Wirklichkeit vorhanden. Und hier erleben wir sie nur als äußere abgeschattete Widerspiegelung an der Materie. Aber das heißt, wenn man Farbmeditationen macht, dann ist das etwas, was uns hilft, zunächst einmal in die astrale Welt hineinzukommen. Das ist auch notwendig einmal, um sich langsam heranzutasten, das was Imagination ist, weil Imaginationen sind eben aus diesen Seelenstoffen, könnte man sagen, aus diesen seelischen Farben, aus diesen seelischen Klängen von mir aus auch gewoben. Auch aus Dingen, Erlebnissen, die man mit Gerüchen, mit Geschmack und so weiter durchaus vergleichen kann. Also auch das spielt eine Rolle. Also wenn man Imagination sagt, darf man nicht immer nur an den Vergleich mit dem Optischen denken, sondern im Grunde alle Sinnesqualitäten können da eine Rolle spielen. Nur für die Meditation ist es leichter, mit Farbenbildern zu arbeiten, als Geruchsmeditation. Es ist sehr schwierig. Das würde auch leicht auf Abwege führen. Also das ist sehr heikel. Weil im Grunde liegen da sehr tiefe Kräfte drinnen, die aber die können können Tiefe in zweierlei Sinn bedeuten. Das kann auch die Tiefe der Widersacher sein, in die kann es auch sehr leicht hineinführen. Also da stinkt der Teufel halt dann und so weiter, der Schwefelgestank und so ist halt ein Bild dafür dann. Ist natürlich nicht der äußere Schwefelgestank, aber es ist was Übelriechendes sozusagen. Also das gibt's sehr wohl. Und namentlich also auch Geschmacksqualitäten sind etwas sehr Wichtiges oder können etwas sehr Wichtiges in der geistigen Wahrnehmung sein, in der imaginativen Wahrnehmung. Und wir haben dafür ja durchaus auch in unserem irdischen Erleben, wie soll ich sagen, so leichte Abschattungen davon. Also wenn man etwa vom künstlerischen Geschmack eines Menschen spricht, so ganz grundlos spricht man da nicht vom Geschmack. Das hat was damit zu tun, dass da im Grunde eigentlich wirklich Geschmacksqualitäten im Untergrund eine Rolle spielen. Die stecken dahinter. Das sind eben auch im Grunde tiefere Seelenkräfte, die wir damit erfassen, als wenn wir rein bei den Farben stehen bleiben. Die Farben sind sozusagen das erste Einstiegstor. Da sind wir am bewusstesten dabei, bei den Geschmackserlebnissen, bei den Geruchserlebnissen haben wir das Bewusstsein noch nicht wach genug, um das genügend differenzieren zu können, meistens bei den meisten Menschen. Ich meine, manche trainieren so ein Parfümeur oder was. Sie Parfümeur, Parvenu habe ich sagen wollen, heißt der nächste. Gut, also so ein Parfümeur, der trainiert das natürlich schon, ist was sehr Interessantes auch. Ob man es jetzt für den Zweck, ob das einer der wichtigsten Weltzwecke der Welt ist, ist ein anderes Kapitel, aber es ist ein interessantes Training, also das unterscheiden zu lernen, mit wachem Bewusstsein unterscheiden zu lernen, es einordnen zu können, das, was die Tiere eigentlich unbewusst, raumbewusst ja sehr, sehr reich haben. Wir haben ja einen sehr verkümmerten Geruchssinn, wir haben die Entwicklung dann mehr aufs logische Denken geschlagen. Das ist ein umgewandeltes Riechhirn im Großen und Ganzen. Und was wir an abstrakten Denkvermögen haben, das hat der Hund in seiner Schnauze im Grunde. Weil der hat die Intelligenz in der Schnauze und kann dafür tausende Gerüche unterscheiden und sich orientieren drinnen. Der erlebt darin eine reichere Welt, als wir sie optisch erleben. Mit den Augen orientiert er sich gar nicht so sehr, sondern der erlebt eine reiche Welt, aber halt traumartig mit den Gerüchen, das können wir gar nicht. Also nicht leicht, also an den Hund kann man sowieso nicht heran, aber man kann sich ein bisschen schulen, also so ein Parfümeur schult sich oder ein Feinschmecker unter Umständen kann das mit dem Geschmackssinn machen und sich vorbereiten. Können alles Sachen sein, die man, ja, ich möchte fast sagen, zur Meditation verwenden kann auch. Ich meine, man kann nur im irdischen Genuss schwelgen oder man kann auch was Geistiges dahinter suchen. Es ist ja durchaus nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, ich empfehle jetzt nicht unbedingt eine Essensmeditation in dem Sinn, aber eben, nämlich warum nicht? Weil wir einfach das Bewusstsein noch nicht genug entwickelt haben, um dabei wach genug zu bleiben. Und dann verfallen wir viel zu schnell in den rein egoistischen Genuss. Und der ist etwas, was uns abschließt von der geistigen Welt. Wir haben ja auch gesprochen, es gibt in der astralen Welt diese Sphäre der Lust und Unlust. Das ist die vierte Sphäre, ist eigentlich schon eine relativ hohe Sphäre. Und die hat aber nichts mit dem zu tun, was wir hier gemeinhin als Lust bezeichnen. Weil bei uns ist Lust in der Regel eher was sehr Egoistisches. Ich will für mich irgendwas genießen und erleben und da bin ich im Erleben eigentlich ganz mit mir beschäftigt und was ich da tut. Wirkliche Lust ist eigentlich diese Verbindung zu finden mit der umfassenden Seelenwelt. Das ist nämlich das, was in der Region der Lust und Unlust passiert. Da ist es also dieses innere, wie soll ich sagen, Aufleuchten, dieses Jubeln, dieses Innere, das dann entsteht, wenn ich meine Seelenkräfte verbinden kann mit verwandten Seelenkräften, die in der Seelenwelt um mich herum sind und dadurch eine ungeheure Bereicherung erfahre. Das ist also mit unserem irdischen Lusterlebnis oder was man gemeinhin so bezeichnet, also eben gerade nicht verbunden sein. Das ist was ganz egoistisch herausgeholtes und sucht nicht die Verbindung mit der ganzen Seelenwelt. Wäre natürlich ein Weg, auf dem sich der Mensch kultivieren kann, wenn er seine Lusterlebnisse, die er auch hier im Irdischen haben kann, vermag umzugestalten in einer Form, dass sie dem entsprechen, was dieser vierten Region der Seelenwelt angehört, also der Region der Lust und Unlust. Das ist ein Lusterlebnis, etwas wird seelisch sich zu verbinden mit der Welt oder mit einem Teil der Welt zumindest. Das heißt, wenn man denselben Genuss, dieselbe Freude, dieselbe Intensität beginnt zu erleben, dort wo man nicht nur für sich etwas haben will, sondern wo man eben sich verbindet mit anderen Menschen, mit einem weiteren Bereich des seelischen Erlebens jedenfalls. Das ist Verwandlung der Lust, nicht Abtötung der Lust. Das wäre ganz falsch. Also, weil oft, wenn ich mir jetzt ein bisschen manchmal die Anthroposophen anschaue, wenn sie manchmal so lustlos im Grund durch die Gegend laufen, weil Lust ist ja fürchterlich, eine Katastrophe. Also man geht sehr ernst, man geht sehr gemessen, man ist überhaupt sehr verhalten, Temperament lieber gar nicht, weil es könnte immer das Gefühl des sein. Also geht man also eher sehr trocken, melancholisch, phlegmatisch durch die Welt. Und das ist also damit nicht gemeint. Das ist also mit Sicherheit nicht gemeint. Also Anthroposophie sollte also eine lustvolle Lebensfreude auch vermitteln. Aber halt in welchem Sinne? Nicht in diesem egoistischen Sinne, sondern diese Lust, sich mit zunächst einmal mit der ganzen Seelenwelt zu verbinden. Oder zumindest mit der Seelenwelt des Menschen, der man gegenübersteht. Das ist ja schon was. Und schon das passiert ja heute so wenig. Auch bei den Anthroposophen, weil sie sich gar nicht aus ihren Seelengatterl, aus ihrem eigenen hervortrauen, lieber zumachen. Also dieses wirklich Anteilnehmen am Seelenleben des anderen, das ist so etwas unheimlich Wichtiges. Einfach diese menschliche Begegnung zu finden, einzutauchen einmal in das Seelenleben des anderen. Wir haben vor längerer Zeit einmal gesprochen über das soziale Grundphänomen, das darin besteht, dass wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dass es immer wechselweise so passiert, dass man hinüberschläft in Wahrheit in den anderen. Das heißt, seins ganz ausschaltet und eintaucht mit dem Schlafbewusstsein zwar, aber dann im Grunde wirklich fast mit Intuition eintaucht in den anderen. Und ein bisschen was kann man dann wieder ins Aufwachen zurücknehmen. Das geht so in Sekundenbruchteilen hin und her, geht das wechselseitig oder sollte zumindest. Nur funktioniert das heute oft immer weniger, weil die Menschen es verweigern einzutauchen in den anderen. Sie wollen nicht hinüberschlafen in den anderen und was mitnehmen. Das ist also ein Geben und Empfangen in Wahrheit. Und das kann etwas sehr, sehr Lustvolles und Freudvolles sein, im allerbesten Sinne. Das ist das Schöne eigentlich, was ich jetzt erlebt habe in dieser Mysteriendramengruppe, wo man da studieren wird. Das ist so zu verfolgen wie so von im Laufe der fast Jahre, möchte ich sagen, wir machen das jetzt schon endlos lang, aber von so einem ganz steifen Fadenverein ist das jetzt zu einer richtigen Herzlichkeit geworden, habe ich das Gefühl. Da ist wirklich eine Begegnung da. Und da ist also daher, wie soll ich sagen, auch der Mut da, sich selbst zu offenbaren. Auch das muss da sein, nicht das eigene seelische hinter 10 Mauern zu verstecken, sondern zu sagen, meins ist eben so. Und das, ich meine nicht, dass ich jetzt jeden Blödsinn da rauslasse, ich meine, ich versuche es halt zu kultivieren, natürlich. Aber ich habe nicht die Scheu, also mein Seelisches nicht zu offenbaren, sondern stattdessen nur eine Maske aufzusetzen. Das ist ja heute so häufig, dass die Menschen nur Masken tragen und ihr eigentliches Wesen gar nicht hervorkommt. Nicht einmal das, was also im Seelischen drinnen liegt. Vom Ich, das dahinter steckt, will ich gar nicht reden. Das ist sowieso die große Unbekannte. Aber auch das, was in ihrer Seele vorgeht, offenbaren sie im Grunde nicht. Und es ist so häufig heute, also dass die Menschen immer was anderes scheinen wollen, als sie in Wahrheit sind und gar nicht zu dem stehen. Vielleicht auch, weil sie gar nicht wissen, wie sie sind. Selbsterkenntnis ist ja nicht gerade die Tugend unseres Zeitalters in Wahrheit. Es ist zwar oft die Rede davon, Selbstfindung und Selbsterfahrung und selbst was weiß ich nur alles, aber meistens erfährt man da nicht sehr viel dabei. Also das heißt, jetzt sind wir sehr weit vom eigentlichen Punkt abgekommen, Farbmeditationen führen in die Seelenwelt hinein, können uns helfen, in die Seelenwelt bewusster einzutauchen. Also eben über den Weg der sinnlichen Farbe, des sinnlichen Farberlebnisses, weitergehend über die Gegenfarben, die man erleben kann, die jetzt also mit der Tätigkeit des Auges auch, aber eben auch mit der Tätigkeit des Ätherleibs und Astralleibes dahinter zu tun haben. Dann weitergehend in die Erinnerung an Farberlebnisse, wo ich also jetzt ohne irgendeinen äußeren Anlass versuche heraufzuholen in mir und mich versenke in diese Farbstimmung, die ich dann in der Seele erlebe. Und von dort dann eben weitergehend irgendwann einmal bis in die wirkliche Imagination hinein, wo dann die wirklichen, realen, seelischen Farben aus der Region der flutenden Reizbarkeit auftauchen. Das heißt, wo die Farben in ihrer wahren Gestalt erscheinen. Also das kann man mit Farbmeditationen sehr gut erreichen. Die Kristallmeditationen, die führen in ganz hohe Bereiche hinein, also weit über die Astralwelt hinaus, die führen eben im Grunde zumindest an die Grenze dieses Bereichs, also des oberen Devachans. Also das heißt, das ist schon dort, wo normalerweise die ganzen Schilderungen aufhören. Dorthin werden wir geführt. Das heißt, an die Quelle unseres Ichs werden wir geführt, gerade durch die Kristallmeditationen. Das Interessante ist, nachdem dieser Kristallhimmel jetzt am zweiten Schöpfungstag geschaffen wurde, also diese Feste geschaffen wurde, Rakia geschaffen wurde, dann, und das ist jetzt ganz folgerichtig, dann kann am nächsten Schöpfungstag, am dritten Schöpfungstag das Erdelement, das feste Erdelement entstehen, das Trockene, das, was das Trockene genannt wird. Vierten Schöpfungstag, am Anfang, am dritten Schöpfungstag kommt also jetzt das Trockene heraus. Ja, da heißt dann, Vayomer Elohim Yikavu Hamayim Mitachat Hashamayim El Makomechat Veterai Hayabasha, Weichen, Hayabasha, Hayabasha. Hayabasha ist das Trockene. Das ist schon aus dem dritten Schöpfung, Hayabasha. Wenn man es dann im nächsten Semester überlegt, was da ist auf jeden Fall drinnen, ein schönes. Also die Sprachen, die Elohim, es sammeln sich, es sollen sich die Wasser sammeln unter dem Himmel an einem Ort, so dass sichtbar werde das am anderen das Trockene. Also es wird jetzt geschieden, die Wasser und das Erdelement, das wird jetzt noch getrennt. Aber die Voraussetzung dafür ist eben, dass sich jetzt am zweiten Schöpfungstag der Kristallhimmel bildet, die Feste bildet. Wie immer ist es ja auch so, dass diese höchsten geistigen Kräfte dann ihr Spiegelbild in den allerniedersten Kräften auch haben. Und wenn ich jetzt allerniederste Kräfte sage, dann meine ich zum Beispiel das, was etwa Dante in der Göttlichen Komödie als die Eishölle schildert. Das ist der neunte Kreis der Hölle. Der neunte Kreis der Hölle ist das genaue Spiegelbild zum Kristallhimmel. Das ist die Eishölle. Da ist also alles zu Eis kristallisiert. Das ist also die Welt Arimans, die unterirdische Welt Arimans. Also auch der Ariman hat etwas im Grunde mit diesen Kräften zu tun. Nur ist er eben völlig abgeschnitten von der lebendigen Quelle, sondern er hat nur so die Bruchstücke, die er sich irgendwann einmal mitgenommen hat, mit die er sozusagen dort rausgeflogen ist. Das hat er sich mitgenommen, aber er kann nichts Neues mehr herausholen. Das heißt, es ist eigentlich keine schöpferische Kraft mehr, die er drinnen hat, sondern es sind nur mehr die Spuren vergangener Schöpfungstaten drinnen. Die sind eingefroren. Und mit dem wirtschaftet er. Da steckt ungeheure Intelligenz drinnen. Also sozusagen in seinen Eiskristallen, die er da unten hat, ist drinnen eingefroren ungeheure Intelligenz. Etwas, was also aus ganz hoher geistiger Quelle stammt. Das ist da unten versammelt. Und diese Kräfte kann er nutzbar machen bis zu einem gewissen Grad. Also er kann das Eis immer ein bisschen auftauen und kann es wieder kristallisieren lassen und kann das umformen in allen möglichen Weisen. Das heißt, er kann diese Kräfte, die er mitgenommen hat, in allen nur denkbaren Kombinationen ausspielen und umgestalten. Aber wirklich schöpferisch Neues kommt nicht mehr hinein. Das ist das Prinzip des Arimanischen. Das ist also eine Welt, die im Grunde keine Entwicklungsmöglichkeit hat. Also während diese Welt jenseits des Kristallhimmels, die Welt ist, aus der alle Entwicklung ihre Impulse nimmt, aus der ununterbrochen Neues, Neues, Neues kommt, das eigentlich nur Veränderung kennt in Wahrheit, aber so eine rasende Veränderung, dass es schon wieder wie Stillstand ausschauen mag, von außen betrachtet, so dass man genauso gut von einer rasenden Veränderung wie von Ewigkeit sprechen kann. Also das ist ganz gleich da oben. So ist diese Welt Arimans, dieser neunte Höllenkreis, diese Eishölle, die ist die absolute Verleugnung des Schöpferischen oder der absolute Mangel des Schöpferischen. Und wir sind irgendwo stehen dazwischen, wir sind also eingespannt irgendwo dazwischen. Also das, man könnte sagen, das, was in unserer mineralischen Kristallwelt noch auf gesunde Weise verfestigt ist, das ist im neunten Höllenkreis dann über dieses Maß hinaus verfestigt. Weil unsere Kristalle haben sozusagen immer noch eine gewisse leise Lebendigkeit, auch wenn man sie ihnen nicht ansieht. Also erstens schon in ihrem Bildungsprozess, aber auch innerlich. Wenn ein Kristall nämlich nicht innerlich beweglich wäre, wenn er vollkommen starr wäre, würde er beim leisesten Hauch zerbröseln. Jeder Kristall muss innerlich eine gewisse Beweglichkeit haben, dass er Veränderungen, Spannungen, die entstehen durch Druck oder sonst irgendwas, ausweichen kann. Wenn er nicht ausweichen kann, dann zerstäubt er, dann zerfällt er, dann wird er spröde. Je spröder ein Material ist, umso spröder, je starrer es innerlich ist. Also im Grunde sind so ordentliche Kristalle ziemlich beweglich innerlich. Gerade also ein Diamant oder was, der so hart ist und sehr viel aushält, der ist innerlich, hat eine gewisse Elastizität in Wahrheit. Muss er haben, sonst wird er sofort zerbröseln. Und Ariman, die Welt Arimans ist eigentlich die der zerstäubenden Kristalle, könnte man sagen. Also das sind die, die nicht mehr diese Dynamik haben, wenn man es jetzt mit einem äußeren Bild nehmen will. Diese Welt des Kristallhimmels oder jenseits des Kristallhimmels, von dort haben auch die Griechen, hat Aristoteles auch schon so aufgefasst, also er kannte das auch schon, seinen unbewegten Beweger, also er wisst das vielleicht, dass Aristoteles hat von einem unbewegten Beweger gesprochen, also das ganze Universum ist, der ganze Kosmos ist in Bewegung, die Planetensphären, die Sterne, alles bewegt sich, aber wo ist der Ursprung der Bewegung? Der Ursprung ist in einem, der sich selber nicht bewegt, der aber alles in Bewegung hält, das ist der unbewegte Beweger. Für Aristoteles, also könnte man sagen, gleichzusetzen mit dem Gottesbegriff, so haben es dann auch die mittelalterlichen Theologen angesehen, die ja sehr stark auf Aristoteles aufgebaut haben. Die haben dann halt statt unbewegter Beweger einfach Gott hingesetzt. Das war ihnen das Gleiche. Und dieser unbewegte Beweger, das ist aber eben tatsächlich diese Kraft, die jenseits des Kristallhimmels ist. Alles, was dort ist, kann man auch wirklich immer nur in Paradoxien aussprechen, in Wahrheit. Weil keine unserer irdischen begrenzenden Begriffe, ein Begriff ist eben schon per Definition was Begrenzendes, erreicht nicht. Also man kann sich nur irgendwie herantasten durch widersprüchliche Ausdrücke unter Umständen, unbewegter Beweger und so weiter. Also, weil wie kann was sich überhaupt nicht bewegt, was in Bewegung setzt? Das ist schwer vorstellbar, aber genau das ist es. Das ist etwa auch der Bereich, wohin sich in seiner Philosophie Nikolaus von Kues hingetastet hat. Er hat gesprochen von der Coincidentia Oppositorum, vom Zusammenfall der Gegensätze, also in der Gottheit, in Gott fallen die Gegensätze zusammen, groß und klein, dick und dünn und so weiter. Gerade und krumm, haben wir auch uns schon so geometrische Beispiele gemacht, mit einem Kreis, wenn man immer größer, größer, größer macht, wenn er unendlich groß ist, wird er zur Linie. Im Unendlichen ist Kreis und Linie nicht mehr zu unterscheiden. Die Gerade ist krumm oder die Krumme ist gerade. Es ist in der Unendlichkeit, es ist kein Gegensatz mehr. Da fallen die Gegensätze zusammen. Und wenn es aber ins Endliche hineinkommt, dann differenziert es in die zwei verschiedenen Möglichkeiten. Jetzt gibt es noch etwas Interessantes bezüglich dieses Kristallhimmels. Ja, vielleicht das Erste, der Kristallhimmel oder diese Sphäre jenseits des Kristallhimmels, muss man mal sagen, das ist auch die Sphäre, aus der die ganze Entwicklung unserer Planetenkette entsprungen ist. Also vom alten Saturn an beginnend, alter Saturn, alte Sonne und so weiter. Also das, was als alter Saturn begonnen hat, die schöpferischen Impulse, die dazu notwendig waren, kommen aus dieser Sphäre des Kristallhimmels. Also aus diesem Bereich, sagen wir es einmal noch genauer so, aus diesem Bereich, der jetzt hier am zweiten Schöpfungstag abgegrenzt wird durch diesen Kristallhimmel, sagen wir es einmal so. Damals gab es halt überhaupt nur das, was jetzt jenseits des Kristallhimmels liegt. Da gab es nichts anderes, nichts darunter sozusagen. Und das heißt, die geistigen Wesenheiten, die dann den alten Saturn geschaffen haben, zu Beginn also überhaupt durch diese Opfertat der Throne, dieser hohen geistigen Wesenheiten, der Geister des Willens, die ihre Willenskraft hingeopfert haben, sodass sie letztlich Wärmesubstanz wurde, Willenssubstanz, die sich in Wärmesubstanz verwandelt hat, die kommen also aus diesem Bereich, der jetzt jenseits des Kristallhimmels liegt. Und das, was wir heute diesen Kristallhimmel nennen, diese Grenze, die da gebildet wird, das ist eine Grenze, jenseits derer könnte man sagen, die Taten geistiger Wesenheiten aufbewahrt sind, die ihren Ursprung jenseits vor unserer Planetenkette haben. Wobei das Wort vor im Grunde völlig unzutreffend ist, weil die Zeitvorstellung dann nicht mehr passt. Die Zeit selber ist erst mit der Saturnentwicklung, mit der alten Saturnentwicklung entstanden. Vorher gab es keine Zeit. Also das ist ein sehr hilfloser Ausdruck, wenn ich sage davor. Also man könnte sagen, die abseits unserer Planetenkette sich abgespielt hat. Also es gibt viele unzählige solche Evolutionsreihen, wie sie unsere siebengliedrige Planetenkette ist. Gibt es sehr, sehr viele. Und nur, was von dort herüberkommt, sind geistige Wesenheiten. Nicht, weil es waren ja am Anfang der Saturnentwicklung, waren ja geistige Wesenheiten dort. Durch die ist das Ganze ja zustande gekommen, eben die Throne und dann die Geister der Weisheit, die darunter stehen, die Dynamis, die waren alle schon dabei, die Elohim waren schon dabei. Also die Frage ist, wo kommen die her? Wo kommen die her? Naja, sie kommen aus einer anderen Evolutionsreihe herüber. Also das heißt, aus einer früheren, kann man nicht sagen, aber aus einer anderen Planetenkette sozusagen, könnte man sagen. Und haben dort, also alle die genannten, jetzt bereits ihre Menschheitsstufe, das heißt ihre Ich-Entwicklung durchgemacht auf ihre Art oder etwas, was sie irgendwie vergleichen lässt. Das ist natürlich jetzt was so fern unserer Welt ist, weil man muss sich vorstellen, dass dort alles komplett anders war als hier, selbst also am alten Saturn. Also das heißt, da kommen wir in Bereiche, die für uns im Grunde überhaupt nicht vorstellbar sind. Und von dort kommt auch nichts, man könnte sagen, nichts an Weltenschicksal hinüber. Es geht kein Weltenkarma herüber. Das heißt, diese Wesenheiten, wenn so eine planetarische Entwicklungskette abgeschlossen ist, eine siebengliedrige, also das, was bei uns dann am Vulkanzustand, im siebten Zustand der Fall sein wird, wenn der zu Ende geht, dann ist diese Entwicklung vollendet und dann gibt es bezüglich dieser Weltenkette kein Weltenkarma mehr. Das heißt, es gibt kein zu erfüllendes Schicksal mehr für keines dieser Wesen, die damit beteiligt sind. Alles Karma ist dann abgetragen. Also jede Planetenkette, die sich entwickelt, baut also vom Anfang ihrer Entwicklung an eine ganze Menge Weltenkarma auf. Das heißt, die geistigen Wesenheiten begehen ihre schöpferischen Taten oder Untaten von mir aus, wie auch immer, weniger Untaten als wir, aber immerhin, es passieren Dinge, also die ein Weltenschicksal heraufrufen, die eine Konsequenz haben. Die zweite Hälfte der Entwicklung, das heißt im Grunde bei uns jetzt ab der Mitte der Erdentwicklung, dient dazu, dieses bereits geschaffene Weltenkarma langsam wieder aus der Welt zu schaffen, so dass am Ende auf dem Vulkan nichts mehr davon über ist. Dann löst sich, könnte man sagen, diese ganze Planetenkette in nichts auf, ins Geistige hinein, ins höchste Geistige hinein auf, das also für alles Äußere aber völliges Nichts ist. Das ist also selbst für ein Bewusstsein, das bis zum höheren Devachan hinaufreicht, ein Nichts eben ist. Also da gehen wir dann wirklich hinauf bis in den Nirvana. Plan, der heißt ja nicht umsonst so. Nirvana kommt von nicht weinen. Das heißt, das ist eine geistige Ebene, wo man gar nichts mehr wahrnimmt. Aus der kommen schöpferische Impulse zwar heraus, aber wie es dort ausschaut, das ist eigentlich nicht mehr wahrnehmbar. Also das, wie sagst du das auf der Faust so schön, deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Nicht nur dieses Nirvana, das ist dieses Nichts, von dem auch der Mephisto vorher spricht. Also nichts wirst du sehen, keine Meere, keine Berge, nichts und gar nichts. Aber, und der Faust sagt dann, ja, ich will es wissen, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Ja, weil dort ist die schöpferische Quelle, aus der das All entstanden ist. Und genau das ist dem Mephisto aber nicht zugänglich. Weil der hat sie in seine Eishöhle im Grunde zurückgezogen und hat ein paar reiche Schätze sogar mitgenommen aus dieser Welt, aber jetzt ist sie völlig verschlossen für ihn. Er kann keine neuen Impulse mehr daraus schöpfen. Also in dieses Nichts, in dieses Nirvana hinein, verschwindet die ganze Planetenkette am Ende ihrer Entwicklung. Und so war es mit anderen Planetenketten. So ist es wahrscheinlich mit anderen Planetenketten, die auch irgendwo existieren. Aber da wollen wir jetzt gar nicht viel spekulieren, es ist für uns relativ uninteressant, weil das dann wirklich Weltbereiche sind, die mit uns nichts zu tun haben, wo keine Einflüsse jetzt hereinkommen. Aber am alten Saturn kamen auf jeden Fall geistige Wesenheiten herüber aus einer anderen Planetenkette, bringen aber kein Weltenkarma mit, können daher eine völlig frei eine neue Schöpfung in die Wege leiten. Und das gilt also für die Throne in einem hohen Maße. Das heißt, die Throne hatten für den, um diese Schöpfung unserer Planetenkette in die Wege zu leiten, im Grunde ein sehr hohes Maß an Freiheit. Weil wir haben ja oft davon gesprochen, dass im Grunde die Hierarchien, die über uns stehen, nicht diese Freiheit haben, die dem Menschen einmal zugedacht ist oder die der Mensch einmal erreichen kann. Dass also selbst die höchsten Hierarchien in sehr starker Abhängigkeit von der eigentlichen Quelle, von der Trinität sind. Aber diese Geister des Willens, naja, man könnte sagen, sie sind der göttliche Wille und in diesem Sinne haben sie eine sehr hohe Freiheit. Sie sind einfach die wesenhafte Verkörperung des göttlichen Willens, könnte man sagen, wenn man so will. Also jedenfalls haben sie am Beginn der Schöpfung nicht Rücksicht zu nehmen auf irgendein Weltenkarma, das auf dem Ganzen lasten würde. Also sie müssen sich nicht darum kümmern, irgendwas auszugleichen oder sonst etwas, sondern sie können mal zu tun anfangen. Nur indem dieses Tun beginnt, wird dann natürlich immer mehr Weltenkarma angehäuft. Und für die Elohim, die jetzt die Schöpfergötter in unserer Erdenentwicklung sind, also auf dem vierten planetarischen Zustand, die haben schon mit einer ganzen Menge Weltenkarma zu rechnen, das sich aufgehäuft hat. Ja, im Grunde ist so zu Beginn der Erdentwicklung ist schon fast ein Maximum erreicht, dieses Weltenkarmas. Also es geht eben gerade noch bis zur Mitte der Erdentwicklung durch, da kommt noch einiges dazu, aber es ist schon heftig viel zusammengekommen bis dahin. Also die Elohim sind im Grunde sehr, sehr eingeschränkt in dem, was sie überhaupt schöpferisch hervorbringen können. Sie müssen umgestalten, das, was hereingekommen ist, aber sie sind einfach an das gebunden, was als Weltenschicksal gefordert wird. Also dem können sie nicht entkommen, das müssen sie erfüllen und können dazu aber natürlich schon neue Impulse auch hineinbringen. Aber dazu eben. Und wenn man so mathematisch fassen will, kann man sagen, eben zu drei Viertel ist unsere Welt Ergebnis des Schicksals der Vergangenheit und zu einem Viertel ist sie was eigentlich Neues, also unsere Erdenwelt. Die drei Viertel, das sind der alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond, was dort an Schicksal aufgehäuft wurde, und das eine Viertel ist die Erdenwelt. Und das ist schon gut gerechnet, weil also im Laufe der Erdenwelt ist auch noch was an Schicksal dazugekommen. Also in Wahrheit ist der wirklich freie Bereich sehr schnell noch kleiner geworden. Und wird auch immer kleiner. Aber dass die Elohim eben überhaupt auch eine gewisse Freiheit in der Gestaltung haben, liegt eben daran, dass ja ich eben auch aus dieser Sphäre jenseits des Kristallhimmels kommt. Also in dem Maße, in dem Kräfte aus dem Bereich kommen, liegt wirklich Freiheit vor. Und das ist in unserem Ich, liegt genau das eben auch drinnen. Also das, was jenseits des Rakia liegt. Archia ist das, was die Grenze schafft zwischen dem Bereich, wo eigentlich unser Ich herkommt, das ist der hohe Bereich, und der Welt, in die wir aber hineinversetzt sind. Weil die Welt, auf der wir da stehen, das ist genau die ganz und gar jenseits dieses Kristallhimmels. Das ist also schon eher nahe bei der Eishöhle Arimans. Da stehen wir schon räumlich oder auch geistig, seelisch, wie auch immer, näher als dem, wo unser Ursprung eigentlich ist. Und das ist eben das Besondere des Menschen, dass diese ganz starke Diskrepanz da ist, dass sein Ich eigentlich aus einer völlig anderen Welt stammt, als in die er hineinversetzt ist zum Zwecke seiner Entwicklung. Das ist eben bei keinem anderen geistigen Wesen so stark, dass die Quelle, aus der es stammt, so weit entfernt ist von dem Wohnplatz, an dem man leben muss oder sich entwickeln muss. Das ist das, was unser irdisches Leben so schwierig macht, einerseits, uns aber andererseits die Chance zu einer ungeahnten Freiheit für die Zukunft gibt, die viel größer ist als die der Elohim. Die sind nicht bis da ganz heruntergekommen. Als sie begann, diese Erdenwelt zu verdichten, haben sie sich schon herausgezogen und wirken nicht mehr von außen hinein in das Ganze. Weil die bleiben dann mit der Sonnensphäre verbunden und so weiter, also gehen nicht da hinunter. Der Jahwe noch sehr stark, zumindest, der geht zumindest bis zur Mondensphäre hinunter, und die ist schon ziemlich, ziemlich tief unten. Also der wagt sich weit herunter, aber wir sind ganz unten. Wir sind ganz unten und wir rutschen immer weiter runter, bis zu einem gewissen Grad. Also müssen wir schauen, dass wir auch wieder den Weg zurückfinden. In diesem Sinne. Danke.